Johannes 21, die Verse 1 bis 14. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See Tiberias, ist besser bekannt unter dem Namen See Genezareth, und er offenbarte sich so. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen, ich will fischen gehen. Sie sprechen zu ihm, so wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihnen, jetzt kommt dieses Stichwort, Kindlein, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz aus zur Rechten des Bootes und so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Und als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt und warf sich ins Wasser. Kleine Zwischenbemerkung, was mir aufgefallen ist an dieser Stelle. Offensichtlich hatte Simon Petrus in der Nachfolge Jesu schwimmen gelernt. Ich kenne die Geschichte, wo er über den See gehen will, aber dann versinkt und dann den Herrn Jesus anruft und sagt, Herr, ich versinke. Dann rettet ihn Jesus. Du Kleingläubiger, sagt er zu ihm. Und hier wirft er sich ins Wasser und schwimmt Jesus entgegen. Also der hat schwimmen gelernt in der Nachfolge Jesus. Interessant darüber mal tiefer nachzudenken. Also als Simon Petrus das hörte, dass es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt und warf sich ins Wasser. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz an Land, voll von großen Fischen, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen, kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen, desgleichen auch die Fische. Und das war nun das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern offenbart wurde, nachdem er von den Toten auferstanden war. Ich habe vor einiger Zeit die neueste Emnit-Umfrage gelesen. Und da heißt es, dass etwa ein Drittel der Deutschen daran glauben, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Ein Drittel der Deutschen. Ich hatte gedacht, es wären weniger. Dieser Verdacht kam uns auch, als wir mit einigen Leuten in der Stadt waren und eine Umfrage zu Ostern veranstaltet haben in der Fußgängerzone. Marco hat die Auswertung gemacht, ich kenne die Zahlen im Moment noch nicht genau, aber ich hatte den Eindruck, es waren erheblich weniger als ein Drittel der Menschen, die uns da begegnet, stehen geblieben sind, und uns auf die Frage Antwort gegeben haben, glauben Sie an die Auferstehung Jesu von den Toten? Das waren erheblich weniger bei unserer Umfrage, aber die war auch nicht repräsentativ. Und wenn ich heute Morgen hier in diesem Kreis die Frage stellen würde, glaubst du, dass Jesus auferstanden ist von den Toten? Ich schätze mal, etwa 90% würden mit großer Freude Ja sagen. Ich glaube das, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Ich denke an einen alten Pastor, in meiner früheren Gemeinde in Dortmund gehörten wir auch zur Evangelischen Allianz. Und ich sollte aufgenommen werden in den Allianzkreis. Das war also ein besonderer Akt. Man wurde vorweg geprüft. Das lag diesem alten Pastor. Und der fragte mich dann so verschiedene Dinge. Und unter anderem auch, glauben sie, dass Jesus Christus wirklich von den Toten auferstanden ist. Denn die Evangelische Allianz ist ja ein Bruderbund von Leuten, die an Jesus Christus glauben. Und als ich dann völlig frei und laut Ja sagte im Allianzkreis, nicht so ein Problem wie draußen in der Welt, da sagt er zu mir, aber ich muss diese Frage noch genauer stellen. Glauben Sie, dass der Herr Jesus mit seinen Jüngern nach seiner Auferstehung gefrühstückt hat? Das ist doch nochmal eine andere Geschichte. Ob ich glaube, dass Jesus auferstanden ist irgendwie, nebulös sozusagen, in eine andere Welt hinein, oder ob ich glaube, dass er auferstanden ist, so auferstanden ist, dass er als Mensch mit seinen Wundmalen nach seiner Auferstehung beim Frühstück zusammengesessen hat. Also ich denke, bei uns ist das klar hier in diesem Kreis. Jesus ist auferstanden von den Toten. Und das war auch für die Jünger damals klar, denen Jesus hier in unserer Geschichte zum dritten Mal begegnete. Schon zweimal hatten sie Jesus als den auferstandenen Herrn erlebt. Und bei dem ungläubigen Thomas war dieses Erlebnis so stark, dass er niederfiel und Jesus anbetete und zu ihm sagte, mein Herr und mein Gott. Die Jünger waren also vollkommen davon überzeugt, dass Jesus auferstanden ist von den Toten. Kein Problem. Wir haben ihn erlebt. Und wir haben es mit eigenen Augen gesehen, dass er als der Auferstandene uns begegnet ist, dass er in unsere Häuser hineinkam und uns hinter verschlossenen Türen begegnet ist. Jesus lebt. Völlig klar. Aber was sie offensichtlich nicht wussten, ist, was diese Auferstehung Jesu aus den Toten zu tun hat mit ihrem Alltag, mit ihrem ganz normalen Leben. Und das ist ja auch unser Problem. Glaubensbekenntnisse auszusprechen, sie zu singen, vielleicht in Gebetsgemeinschaften immer wieder neu zu formulieren, ist die eine Sache. Aber Jesus Christus als den auferstandenen Herrn ernst nehmen in unserem Alltag, das ist die andere. Und es ist manchmal so, dass in unserer Nachfolge unser Glaube auf der einen Seite und unser Leben völlig auseinanderklaffen. Und dass wir in der Praxis des Alltags gar nicht mehr glauben, was wir eigentlich glauben. Und das ist interessant bei diesen Auferstehungsberichten im Johannesevangelium. In den ersten beiden Berichten geht es darum, dass Jesus seine Jünger überzeugt, ich bin wirklich von den Toten auferstanden. Und das Grab ist leer. Und in diesem dritten Bericht geht es darum, dass Jesus seinen Jüngern zeigen will, was seine Auferstehung von den Toten mit dem Alltag der Jünger zu tun hat. Und da habe ich einige Dinge gelernt. Das erste, was ich gelernt habe, ist, dass die Tatsache, dass Jesus plötzlich dort am See Genezareth auftaucht, von den Jüngern her gesehen, völlig unerwartet und unverhofft erschien. Interessant ist für mich, dass die Jünger offensichtlich vor ihrem Fischefangen keine Gebetsgemeinschaft hatten, keine stille Zeit, nicht in der Bibel gelesen und trotzdem offenbart sich Jesus. Dreimal taucht in unserem Text dieses Stichwort Offenbarung auf. Er offenbart seinen Jüngern. Das heißt, die Bewegung oder die Begegnung geht von ihm aus. Es ist nicht die Folge irgendeiner frommen Leistung, die die Jünger erbracht hätten, sondern es ist die Folge einer Motivation im Herzen unseres Herrn Jesus Christus. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Er offenbart sich. Und hier, das ist ein wichtiger Punkt, den wir immer wieder in unserem Alltag zu bedenken haben. Dass wir sozusagen, wenn wir noch so fromm sind und noch so viele geistliche Aktionen starten und noch so lange stille Zeit machen und in der Bibel lesen, wir die Gegenwart Jesu und seine Offenbarung in unserem Alltag nicht erzwingen können. Das ist unmöglich. Wir sind ja ganz religiös eigentlich als Menschen. Jemand hat mal gesagt, unheilbar religiös. Und der religiöse Mensch will immer mit bestimmten Mitteln Gott in seinen Alltag bringen. Gott in sein Leben. Die ganz Schlichten machen das einfach mit Magie. Und die weniger Schlichten vielleicht mit einer stillen Zeit. Oder mit Beten. Und das sind so Erfahrungen, die ich schon in der Anfangsphase meines Christseins gemacht habe. Ich dachte, ja, aus dem Katholizismus kommen, du musst etwas tun, damit Gott in deinem Leben etwas tut. Und ich war immer wieder ganz schön sauer, wenn ich mal es durchgehalten hatte, über eine Woche stille Zeit zu machen und nichts passierte. Und dann machte ich plötzlich ganz andere Erfahrungen, keine stille Zeit, und Jesus war plötzlich da in meinem Alltag und hat Wunder getan. Und ich habe an dieser Stelle gelernt, dass in meinem Glauben sich sozusagen etwas umgedreht hat. Nämlich der Gedanke, ich muss etwas tun, damit Gott etwas tut. Und dabei ist es genau umgekehrt im Neuen Testament. Gott tut etwas, damit ich etwas tue. Und nicht umgekehrt. Er offenbart sich, Jesus hier. Nicht, weil die Jünger so fromm sind, weil sie gebetet hätten oder in der Bibel gelesen, sondern weil er aus eigenem Antrieb, aus eigener Motivation heraus eine Sehnsucht offensichtlich hat nach Begegnung mit seinen Jüngern. Und das stimmt mit vielen anderen Bibelworten überein. Zum Beispiel, wenn Jesus seinen Jüngern ins Stammbuch schreibt, nicht ihr habt mich erwählt. Das klingt ja in unseren Taufzeugnissen immer so und auch in unseren anderen Erfahrungsberichten, dass wir sagen, ich habe mich für Jesus entschieden, ich habe mein Leben Jesus übereignet. Stimmt ja alles. Aber wir verschweigen dabei, dass er es war, der uns erwählt hat und nicht wir ihn. Der sich nach uns ausgestreckt hat. Der uns zu sich gezogen hat aus lauter Güte. Der uns beim Namen gerufen hat, bevor wir ihn beim Namen riefen. Ich habe euch zuerst geliebt, sagt Jesus. Auch wenn er dann später seiner Gemeinde ins Stammbuch schreibt, ich habe wieder euch, dass ihr die erste Liebe verlassen habt, dann meint er genau diese erste Liebe. Weil die Gemeinde wieder auf dem Weg der Berggerechtigkeit war. Wir müssen was tun, damit Gott etwas tut. Ich habe euch zuerst geliebt und ich habe wieder euch, dass ihr die erste Liebe verlassen habt. Und wieder bei eurer Liebe und Hingabe gelandet seid. Versteht das nicht falsch, das ist nichts gegen stille Zeit, nichts gegen Gebet. Aber es ist etwas dagegen, dass du denkst oder vielleicht so empfindest, du könntest etwas daran tun, dass Gott, dass Jesus in dein Leben kommt. Das kannst du nicht. Er kommt. Und das hat er versprochen und verheißen. Er hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Und deswegen taucht Jesus hier auch mitten im Alltag seiner Jünger auf. Sie sind beim Fischefangen. Um deutlich zu machen, dass wahr ist, was er seinen Jüngern versprochen hat. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Siehe, ich komme zu euch, sagt er in Johannes 13, 14 und 15 wo es, und 16, wo es um die Sendung des Heiligen Geistes geht. Ich komme zu euch, ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Und das betrifft nicht nur die Sonntage, sondern das betrifft gerade den Alltag. Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Jesus offenbart sich. Er ist bei seinen Jüngern. Bevor du die Augen morgens aufmachst, darfst du damit rechnen, Christus ist da. Der Auferstandene ist da. Der Gekreuzigte ist da, zeigt mir seine Wundmale und sagt mir, du kannst neu starten und in deinen Alltag hineingehen, weil ich deine Schuld vergeben habe. Weil ich dafür sorge, dass am Ende der Zeit du in der Herrlichkeit bei mir ankommst. Und ich bin da in deinem Alter als der Auferstandene, der lebendige Herr. Deswegen ist Jesus übrigens auch am ersten Tag der Woche auferstanden und nicht am letzten. Er ist nicht an einem Sabbat auferstanden, da hat er im Grab geruht, sondern an einem ersten Tag der Woche, und das war zur Zeit Jesu damals ein Werktag, ein Arbeitstag. Deswegen konnten die Leute sich auch erst immer abends hin und her in den Häusern versammeln, und miteinander das Brot brechen, weil sie tagsüber gearbeitet haben. Und der erste Tag der Woche wurde gewissermaßen von der Christenheit im Nachhinein zu einem Feiertag gemacht. Zu einem Schabbat. Aber ursprünglich bei seiner Auferstehung und bei den vielen Begegnungen, die Jesus mit seinen Jüngern nach der Auferstehung hatte, war der erste Tag der Woche ein ganz normaler Arbeitstag. Und ein Symbol dafür, dass Jesus den Alltag heiligt, als Ort der Gottesoffenbarung. Das ist eine wunderbare Geschichte. In der stillen Zeit und beim Bibellesen geht es immer um die Frage, bin ich auch bei ihm? Dass er bei uns ist, ist völlig klar. Das hat er versprochen und verheißen. Aber die Frage, bin ich auch bei ihm? Reagiere ich auf das, was er tut? Er will gerne bei mir sein. Will auch ich gerne bei ihm sein? Darum geht es in der stillen Zeit, Bibellesen, im Gebet und in anderen frommen Dingen, die wir tun. Aber es ist niemals das Erste und niemals ein Mittel, Gott in mein Leben zu zwingen. Das Zweite, was ich gelernt habe, dass es offensichtlich eine ganz tiefe Sehnsucht ist im Herzen von Jesus, die ihn zu seinen Jüngern treibt. Man könnte fast sagen, eine väterliche oder besser ausgedrückt eine elterliche Liebe. Er redet seine Jünger mit Kindlein an. Er hat eine tiefe Sehnsucht in seinem Herzen nach denen, für die er Verantwortung trägt. Kindlein, das sind solche, für die Verantwortung getragen wird. Und das zeigt sich dann auch in der ersten Frage, die er seinen Jüngern stellt. Habt ihr zu essen gehabt? Er fragt nicht, habt ihr stille Zeit gemacht? Habt ihr schon gebetet heute? Habt ihr schon in der Bibel gelesen? Sondern er fragt, habt ihr zu essen gehabt? Das erinnert uns das Vaterunser, wo die Bitte um das tägliche Brot mittendrin steht. Die mittelste Bitte, sozusagen. Alles andere ist drumherum gelagert. Erinnert uns an die Heilsarmee, die gesagt hat, erst ist die Suppe wichtig, wenn ein Mensch Jesus finden soll. Und dann die Seife und als drittes dann das Seelenheil. Habt ihr zu essen gehabt? Und ich habe gerade deswegen elterliche Sorge gesagt, weil mich diese Frage mehr an meine Mutter als an meinen Vater erinnert. Also selbst wenn ich heute meine Mutter besuche, sie ist gut 85 und ich bin inzwischen fast 60, die erste Frage, die sie stellt, hast du zu essen gehabt? Und egal, was ich antworte, der Kühlschrank wird aufgerissen und sie hat ja inzwischen nur einen Single-Haushalt, da wird alles auf den Tisch gestellt, was es da gibt. Das ist ihre große Sorge, dass ich nicht genug zu essen habe. Das ist ein Teil meines Gewichtsproblems sozusagen. Aber hinter dieser Frage steckt ja viel mehr. Die Sorge um mein Wohlergehen. Dass es mir gut geht. Und das ist die tiefe Motivation bei dem auferstandenen Herrn Jesus. Warum er kommt, ungerufen, ungefragt. So wie gute Väter und gute Mütter auch ungefragt und ungerufen immer mal wieder anklopfen und anrufen und sagen, wie geht's dir eigentlich? Ich habe schon lange nichts mehr von dir gehört. Ich mache mir Sorgen. So kommt der auferstandene Herr zu seinen Jüngern. Und interessant für mich ist, dass er ihnen eben nicht an heiligen Orten begegnet. Nicht an kultisch abgezirkelten, abgegrenzten Bezirken ihnen begegnet. Sondern beim Fischefang am See Genezareth. Das ist eine interessante Geschichte. Die meisten Menschen erwarten eine Gottesbegegnung nicht beim Fischefang am See Genezareth. Die erwarten eine Gottesbegegnung in der Kirche. Die erwarten eine Gottesbegegnung in besonderen Hochzeiten des Lebens. Die erwarten eine Gottesbegegnung vielleicht, wenn sie die Augen zugemacht haben und sich von dieser Welt verabschieden mussten. Aber sie erwarten nicht mitten in ihrem Alltag eine Begegnung mit dem lebendigen, auferstandenen Herrn. Und das ist das Zweite, was uns diese Geschichte lehren will. Jesus kommt in unser Leben und heiligt unseren Alltag und macht ihn zu einem Ort der Gottesbegegnung. Und egal, was du jetzt morgen machst, ich weiß nicht, was du morgen machst, und welche Termine in der kommenden Woche auf dich warten. Bevor du die Augen aufmachst und aufstehst, ist Jesus schon da. Und dann geht er mit dir durch den Alltag. Und interessant ist, dass Jesus, bevor er von den großen Dingen des Reiches Gottes spricht, ab Vers 15, dann im 21. Kapitel, und geistliche Fragen stellt, hast du mich lieb, Simon Petrus und so weiter, kümmert sich Jesus erstmal darum, dass der Fischfang gelingt. Die hatten die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Und dann gibt Jesus ihnen einen wichtigen Tipp und sagt, werft das Netz noch einmal aus, diesmal auf die andere Seite. Und die Jünger machen das. Und merken plötzlich, dass der auferstandene Herr Ahnung hat von ihrem beruflichen Alltag, von ihrem alltäglichen Leben. Und dass er bereit ist, konkrete Hilfestellung zu geben. Und nicht zu sagen, Leute, vergesst doch euren Alltag, hört doch auf zu arbeiten. Es gibt viel wichtigere Dinge zu tun. Sondern ihnen in ihrem Alltag hilft und ihre Lasten trägt. Und ihnen die entscheidenden Tipps gibt. Vielleicht brauchst du solche Tipps in der kommenden Woche. Und geh mit deinen Fragen an dieser Stelle zu Jesus. Überfordere deine Mitmenschen nicht, sondern geh zu ihm und verlass dich darauf, dass er als der auferstandene Herr auch Herr ist über deinen Alltag. Aber auch das andere ist wichtig an diesem Abschnitt. Jesus möchte nicht, dass du dich in den Sorgen deines Alltags verstrickst. Das kann ja passieren, dass du mit deinem gesamten Leben ständig um deine persönlichen Sorgen, um Arbeitsplatz, um das finanzielle Auskommen, um deinen Gesundheitszustand, dass du also ständig beschäftigt bist in deinen Gedanken mit deinen persönlichen Sorgen. Mit der Sorge um das tägliche Brot. Das kommt wunderbar in dieser Geschichte zum Ausdruck, dass als die Jünger an Land kommen und Jesus ihnen dann nun bringt von den Fischen, die ihr gefangen habt, da brutzelt der Fisch schon auf dem Kohlefeuer. Und Jesus macht an dieser Stelle deutlich, Leute, ich sorge für euch. Alle eure Sorgen werft auf mich. Ich sorge für euch. Das entlässt euch zwar nicht aus eurer Arbeit, aber lass es dir gefallen, dass die letzte Sorge um dein Leben meine Sorge ist. Und der Vater im Himmel weiß, was ihr braucht. Und schaut euch die Vögel an unter dem Himmel und die Lilien auf dem Feld und was immer in der Natur zu beobachten ist. Da wird nicht gesät und trotzdem geerntet. Und da geht man nicht in die Boutique und trotzdem ist man besser angezogen als Salomo in all seiner Pracht. Überlasst das Sorgen mir. Ich sorge für euch. Und dann macht Jesus etwas ganz Wunderbares. Er knüpft an sein letztes großes Mahl mit seinen Jüngern. Und wir sind ja immer dabei, sozusagen Dinge, die Jesus uns gelehrt hat und bei denen er gesagt hat, dass wir sie auch machen sollen in Zukunft, dass wir daraus wieder kultische Feiern machen, so wie beim Abendmahl. Ausgegrenzte Feier. Und nun gebraucht Jesus, oder hier im Text werden Worte gebraucht, die Jesus im Zusammenhang des Abendmahls sagt. Er reicht ihnen das Brot und den Fisch. Fast mit denselben Worten wie beim letzten Abendmahl. Und er reichte ihnen das Brot und er reichte ihnen den Kelch. Nehmt und esst. Nehmt und trinkt. Aber interessanterweise ist es hier nicht der Kelch, den Jesus reicht, der Wein, sondern Fisch, Brot und Fisch. Es war für mich unvorstellbar, wie man zum Frühstück Fisch essen kann, aber das war wahrscheinlich in Israel so. Aber Jesus will offensichtlich damit zum Ausdruck bringen, egal was ihr auf dem Tisch habt, erinnert euch bei jeder Mahlzeit daran, bei jeder Mahlzeit im Alltag, Frühstück, Mittagessen und Abendbrot, dass ich in eurer Mitte bin. Und nicht nur alle 4 Wochen beim Abendmahl. Lasst jede Mahlzeit zu einer Abendmahlsfeier werden. Wir beten ja und sagen, komm Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. denke da an eine nette Karikatur, die ich vor vielen Jahren mal gesehen habe, wo auch so eine fromme Familie da zusammensitzt und miteinander dieses Gebet spricht. Und da geht im Hintergrund die Tür auf und der Herr Jesus kommt rein und sagt Mahlzeit. Und alle schauen sich erschrocken um. Hat keiner mit gerechnet. Man ist so in seinem Glaubensleben erstickt in irgendwelchen Formeln, dass man gar nicht mehr damit rechnet, dass er, der lebendige Herr, uns in unserem Alltag begegnen möchte. Egal, was für eine Mahlzeit ihr zu euch nehmt. Sie soll euch daran erinnern, dass ich bei euch bin alle Tage. Dass ich meinen Leib für euch dahingegeben habe, mein Blut für euch vergossen. Dass es niemanden gibt auf der Erde und niemanden im Himmel, der euch lieber hat als ich. Daran sollt ihr euch erinnern. Das Letzte. Und dennoch gibt Jesus ein paar Hinweise, dass unser Leben sozusagen über das Alltägliche hinausreicht. Hier ist es eine geheimnisvolle Zahl. Und hier ist es eine Geschichte, die man in einen bestimmten Zusammenhang stellen muss. Das, was die Jünger hier erleben am See Genezareth nach der Auferstehung Jesu, musste sie erinnern an das, was sie erlebt haben, ganz zu Anfang. Denn so war das bei Simon Petrus und den anderen schon mal gewesen, dass sie die ganze Nacht ergebnislos gearbeitet hatten. Und dann auf das Wort Jesu die Netze noch einmal auswarfen und einen großen Fang machten. Und was hat Jesus am Ende dieses Fangs gesagt? Nachdem Simon Petrus erkannt hat, dass er ein sündiger Mensch ist, Herr, geh von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch, sagt er. Da sagt Jesus zu ihm, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und hier sozusagen dieselbe Geschichte. Und dann steht hier diese merkwürdige Zahl, 153. Warum wird diese Zahl erwähnt? Beim ersten Mal nicht, aber hier wird diese Zahl erwähnt. Das ist ein Geheimnis. Und es gibt keine letzte Antwort darauf. Wohl aber vielleicht die Antwort, dass es um mehr geht in unserem Alltag als ums Fischefangen, um unsere Arbeit. Mir gefällt am besten die Auslegung eines alten Kirchenvaters. Der sagt, 153, das ist genau die Zahl der bekannten Fischarten, die es worldwide gibt. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das war wahrscheinlich damals in seiner Zeit so, dass man sagte, es gibt insgesamt 153 Fischarten. Und er hat an dieser Stelle so verstanden, dass er gesagt hat, es ist ein indirekter Hinweis von Jesus, dass er seinen Jüngern sagt, ich will euch zu Menschenfischern machen. Geht hin in alle Welt. Zu allen Fischarten sozusagen. Im übertragenen Sinne. Zu allen Sorten von Menschen. Zu allen Völkern, allen Nationen. Und verkündigt ihnen die frohe Botschaft. Und das Evangelium. Es gibt noch mehr Deutungen. Zu dieser Zahl 153 kann man besser noch Reinhard fragen, Reinhard Zinn, der sich intensiv mit den biblischen Zahlen beschäftigt. Auch mathematisch ist diese Zahl hochinteressant. Das ist eine sogenannte Dreieckszahl zum Beispiel. Die Summe sozusagen all dieser Zahlen von 1 bis 17 ergibt die Zahl 153. Oder wenn ich 1 hoch 3 plus 5 hoch 3 plus 3 hoch 3 nehme, komme ich auch auf die Zahl 153. Also es gibt mehrere Geheimnisse, die mit dieser Zahl zusammenhängen. Die wird gebildet aus drei Primzahlen, Produkt dreier Primzahlen. 3 mal 3 mal 17 ist 153 und so weiter und so fort. Also eine geheimnisvolle Zahl. Ein Hinweis, ein Fingerzeig Jesu. Deine Berufung geht über deinen Alltag hinaus, über das normale Fischefangen. Und später sagt er zu Simon Petrus, ich werde dich führen, dorthin, wo du nicht willst. Und ich verstehe das so, dass Jesus Herr sein wird über unseren Alltag. dass es keine Zufälle gibt, auch in den Begegnungen mit Menschen, die wir haben. Und dass es deine Aufgabe ist, wenn du ein Jünger Jesu bist, immer wieder das Netz auszuwerfen, egal wo du stehst. Und dazu musst du nicht Evangelist sein. Als Jünger hast du die Berufung, ein Menschenfischer zu werden. Und weil nun der Alltagsort ist, an dem Jesus, der auferstandene Herr, sich offenbart, darfst du das auch ganz getrost tun. Matthäus 28 verabschiedet sich Jesus so, dass er sagt, geht hin in alle Welt und lehret alle Völker. Dabei darfst du auch arbeiten. Wissen wir von Paulus. Und ich kann mir vorstellen, dass auch Petrus und die anderen hin und wieder mal die Angel ausgeworfen haben, wenn sie Hunger hatten. Aber wichtig ist, dass du durch deinen Alltag marschierst als ein Gesandter des auferstandenen Herrn. Und lehrt alle Völker. Und tauft sie. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann sagt er ihnen, und mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und die stelle ich euch zur Seite. Diese Gewalt im Himmel und auf Erden. Diese Vollmacht. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Und das erleben besonders die, die sich auf den Weg machen. Und Jesus vertrauen, dass ihr Alltag und ihre Schwierigkeiten, Nöte seine Sorge sind. Amen.